Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns in der Stille miteinander und füreinander um den Segen des Wortes Gottes beten. Vater im Himmel, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, stellen wir uns einmal vor, in einer Gemeinde hält ein Pfarrer seine Antrittspredigt. Alle sind gespannt, wie der Neue das wohl machen wird. Sie sitzen unter der Kanzel und erwarten die Predigt. Da liest er den Predigtabschnitt und sagt, dieses Bibelwort ist heute vor euren Ohren in Erfüllung gegangen. Amen. Schlägt die Bibel zu, geht von der Kanzel und lässt das Predigtlied singen. Ich könnte mir vorstellen, die Konfirmanden würden ihn sofort wählen. Solche kurzen Predigten, das ist doch was. Die anderen, die würden wahrscheinlich etwas überrascht reinschauen. Ist das alles? Hat er nicht mehr zu sagen? Sollen wir den nehmen? Ich weiß nicht, ob Thomas Bachmann eine Chance gehabt hätte, wenn er es so gemacht hätte. Das Eigenartige ist, oder das Verrückte, die Antrittspredigt, die Jesus in seiner Heimatstadt Nazareth hielt, die bestand tatsächlich aus diesem einen Satz. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. So berichtet uns das Lukas. Und Jesus hat sich dabei auf die Verse bezogen, die wir eben in der Lesung hörten. Allerdings hat er es noch kürzer gemacht. Es heißt in Lukas 4, Abvers 16, so kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Das ist jetzt die neue Genfer Übersetzung. Und dann heißt es im nächsten Vers, Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute ist dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen. Ihr seid Zeugen. Das war seine Predigt. Wir hören dieses Wort Jesu am Anfang eines neuen Jahres. Und am Anfang eines neuen Jahres fragen wir ja gern, was wird es uns bringen? Was kommt auf uns zu? Vieles steht schon im Kalender. An vielen Stellen wird er sich noch füllen. Weltpolitisch begann es mit einem Paukenschlag. Wie wird es im Nahen Osten weitergehen? Aber was wird es uns auch ganz persönlich bringen? Gottes Wort zeigt uns heute die Ausgangslage. Und zwar die Ausgangslage, mit der wir in dieses neue Jahr gehen können. Zunächst zeigt Jesus, dass er der Gesalbte und Gesandte des Herrn ist. Und als solcher, als ein Abgeordneter des lebendigen Gottes, verkündet er ein angenehmes Jahr des Herrn. Er verkündet ein Jahr der Gnade. Und das wird an vier Punkten deutlich gemacht. Den Armen die gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen den Blinden, dass sie sehend werden und den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Das klingt nach echtem Leben. Aber wieso ist das unsere Ausgangslage? Das Geheimnis ist unsere Taufe. Durch die Taufe sind wir in das Leben Jesu hineingenommen worden. Das heißt, Jesus ist nicht fern, nicht irgendwo damals in Nazareth, vor langer Zeit und weit weg, sondern es betrifft uns persönlich. Durch die Taufe lebt Jesus in uns. Paulus vergleicht in Römer 6 den Vorgang der Taufe mit dem Einpfropfen. Also das Einpfropfen meint, wenn zum Beispiel bei einem Apfelbaum, der ursprünglich wild war, ein Zweig in diesen Stamm eingepfropft wurde und dann mit ihm verwachsen ist. Und dadurch können wir gute Äpfel ernten. Und da heißt es in Römer 6, wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Und für das Wort verbunden oder verbinden steht im Griechischen ein Wort, das man eben auch mit zusammenwachsen oder einpfropfen übersetzen kann. In der Taufe wachsen wir mit Jesus zusammen. Er nimmt uns in sein Leben hinein. Da wir in der Regel ja als Kinder getauft sind, haben wir davon nichts mitbekommen. Wir merken das nicht. Wir merken das auch nicht, wenn wir als Erwachsene getauft werden. Aber von Gott her ist es das geheimnisvolle Geschehen unserer Taufe. Er nimmt uns hinein in sein Leben und seitdem wissen wir, er ist da. In Johannes 11 sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Man kann es auch noch mal anders sagen. Die Taufe ist sozusagen unser ganz persönliches Weihnachten. Auch das, was wir am Heiligabend feiern und über die Feiertage, was damals vor über 2000 Jahren in Bethlehem geschehen ist, in der Taufe rückt uns das auf den Leib. Da wurde Jesus uns geboren. Er nimmt uns hinein in sein Leben. Seitdem sind wir Christusträger. Und das gilt im Blick auf das neue Jahr mit allem, was es uns bringen wird oder auch nicht. Wir sind mit ihm verbunden, weil er sich an uns gebunden hat. Und das macht er nie rückgängig. Das ist unsere Ausgangslage. Und wenn Jesus uns in sein Leben hineinnimmt, dann sind wir eingebunden in das Leben des dreieinigen Gottes. Denn Jesus lebt immer in der Einheit mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Und dieses Leben zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, das ist gekennzeichnet von Liebe und Gemeinschaft. Jeder ist dem anderen zugewandt. Keiner ist dem anderen missgünstig. Jeder freut sich an dem, was der andere tut. Jesus und der Heilige Geist, die waren begeistert, als der Vater die Welt schuf. Sie waren daran beteiligt. Und der Vater und der Geist waren beteiligt, als Jesus am Kreuz diese Welt erlöst hat. Und der Vater und der Sohn freuen sich, wenn der Heilige Geist immer wieder neu die Gegenwart Gottes die Menschen erkennen lässt. Das ist eine wirkliche Liebes- und Lebensgemeinschaft, die den anderen fördert, annimmt und das Beste für ihn will. Und in dieses gemeinsame Leben sind wir hineingenommen. Und weil wir alle in dieses Leben hineingenommen sind, dürfen auch wir in dieser Gesinnung Gottes miteinander unter uns leben. Auch das gehört zu dieser Ausgangslage für 2020. Das ist immer unsere Ausgangslage. Lassen wir uns davon anstecken? Im Grunde ist das ja eine Frage der Perspektive. Wie schauen wir auf das, was uns bewegt, was uns begegnet, was in uns Fragen aufwirft? Betrachten wir das aus unserer menschlichen Perspektive heraus, von daher dann auch mit unseren begrenzten Möglichkeiten, oder schauen wir von Jesus her auf all diese Dinge? Also wissen wir, dass wir eingebunden sind in sein Leben, und dann können wir mit seinen unbegrenzten Möglichkeiten all den Dingen begegnen, die auf uns zukommen, die uns beschäftigen. Wie finden wir in diese göttliche Perspektive? Mir persönlich ist dazu die Dankbarkeit eine echte Hilfe geworden. Zunächst einmal danke ich Gott dafür, dass er mich durch die Taufe in sein Leben eingebunden hat. Ich verwende dazu gern ein Gebet. Man kann das Taufbunderneuerung nennen. Also eins habe ich mal mitgebracht, da heißt es: Ich glaube und bekenne vor dir, Gott und deinen Heiligen, dass ich im Geheimnis der heiligen Taufe Jesus, meinem Erlöser, deinem Christus, geheimnisvoll eingeleibt wurde. So bin ich mit ihm gekreuzigt, mit ihm gestorben, mit ihm begraben und Kraft seiner Auferstehung zu einem Überwinterleben befreit. Auch hat er mich durch die heilige Taufe verbunden mit all den Seinen in der einen Kirche, dem geheimnisvollen Leib Christi. Dankbar bekenne ich mich zu dieser Gnade und gebe dir, mein Gott, aufs Neue Leib, Seel und Herz zum Opfer hin. Das ist ein Vers aus der Nummer 200 im Gesangbuch. Erwecke mich zu neuer Treue und nimm Besitz von meinem Sinn. Es sei in mir kein Tropfen Blut, der nicht, Herr, deinen Willen tut. Ich danke Gott, dass er mich in der Taufe in sein Leben hineingenommen hat. Und durch die Dankbarkeit bringe ich sozusagen den Glauben zum Ausdruck, der ja zur Taufe dazugehört. Ich bringe vertrauensvoll zum Ausdruck, dass ich ihn für glaubwürdig halte. Denn das meint ja Glauben. Der Dank hilft mir, dass ich mich ihm immer neu anvertraue. Der Dank hilft mir zudem, dass ich nicht gedankenlos durch mein Leben stolpere, sondern ich entdecke immer neu, dass alles in meinem Leben einen Gottesbezug hat. Und zu diesem Dank gehört ein Gebet, das wir in Ottmaring als Gemeinschaft immer um 11 Uhr in unserer Kapelle beten. Und dieses Gebet beginnt mit dem Satz: Herr Jesus Christus, wir beten dich an und danken dir, denn durch deinen Opfertod am Kreuz hast du die Welt erlöst. Diesen Satz verstehen wir als eine Proklamation. Das halten wir fest. Wir sehen diese Welt mit dem Zeichen der Erlösung, dem Kreuz Jesu. Das ist wieder eine Frage des Standpunktes. Will ich die Welt, meine Welt, die ja für jeden etwas anders aussieht, also diese Welt, in der ich ganz persönlich lebe, die große Welt und auch die kleine, will ich sie von meiner persönlichen Sicht aus betrachten, mit meinen Vorlieben, mit meinen politischen und vielleicht auch biblischen Grundpositionen, aber die Betonung liegt eben auf den meinen. Oder nehme ich den biblischen Standpunkt ein, von Jesus her. Er betrachtet die Welt immer aus der Perspektive des Kreuzes. Er hat am Kreuz die Welt erlöst und lädt uns ein, es mit ihm genauso zu sehen. Und da kommen natürlich sofort alle Gegenargumente. Diese Welt soll erlöst sein. Ja, Herr Jesus Christus, wir beten dich an und danken dir, denn durch deinen Opfertod am Kreuz hast du die Welt erlöst. Oder nochmal anders ausgedrückt, wir sehen durch das Kreuz Jesu gewissermaßen vom Ende her, vom Ziel her oder von der Vollendung her, die wird sich mit dem Kommen Jesu vollziehen. Aber ich denke mitunter an eine Großbaustelle. Da kann man vielleicht auf einer Bautafel das Gebäude sehen, das da einmal entstehen soll. Aber gegenwärtig sieht die Baustelle noch nach einem ordentlichen Chaos aus. Ich war mal dabei, als für ein neues Krankenhaus der Grundstein gelegt wurde. Die Bodenplatte war gegossen und man sah eigentlich nur die Platte und überall ragten irgendwelche Rohre raus. Keine Ahnung, wozu die da waren. Aber es waren die Grundlage für das, was später dort mal entstehen sollte, dass alles zufließen und abfließen kann. Der Architekt, der hat das Bild vor Augen. Der weiß, wie es mal werden soll. Auf dieses Ziel hin wird's gebaut. Und so ist es mit der Erlösung. Sie ist geschehen. Die Vollendung, darauf gehen wir zu. Und wenn ich so voller Dankbarkeit und voller Vertrauen auf das neue Jahr sehe, von Jesus her, dann finde ich Geborgenheit. Er hat es begonnen und er wird es vollenden. Genauso wie es der Prophet in Jesaja 61 gesehen hat, was wir gehört haben. Und Jesus hat es mit seinem Leben gefüllt und vollendet. Zum Dank gehört, gewissermaßen als Schwester oder Bruder, der Lobpreis. Und das Schöne in St. Matthäus ist ja, dass der Lobpreis hier einen großen Stellenwert hat. Darüber gebührt Gott die Ehre. Darüber kann nur der Lobpreis die Antwort sein. Ich lobe und preise Gott, denn er ist der Schöpfer, der Anfänger und der Vollender. Das ist unsere Grundposition für das neue Jahr. Ein letzter Hinweis. Jesus sagt, heute ist dieses Wort vor euren Ohren erfüllt. Es geht nicht um das Gestern, es geht auch nicht um das Morgen. Heute. Gottes Zusage, Gottes Gegenwart in unserem Leben, die ist also immer top aktuell. 365 Mal im neuen Jahr. Und weil es ein Schaltjahr ist, gibt's noch eins obendrauf. In dieser Gewissheit der täglichen Gegenwart des lebendigen, dreieinigen Gottes wünsche ich uns allen ein wirklich gnadenvolles und gesegnetes Jahr 2020. Amen.